Willkommen zu den Podcasts der Bruderschaft der Schwarzhäupter. In persönlichen Gesprächen mit dem Journalisten Alexander Welscher erzählen unsere Mitglieder von ihrem Leben, ihrem Weg in die Bruderschaft und ihren Erinnerungen an bedeutende geschichtliche Ereignisse. In dieser ersten Episode der Podcasts, aufgenommen in Tallinn am Tag des Litare-Fests 2025, spricht Journalist Alexander Welscher mit einem ganz besonderen Gast, Urmas Ulub, dem ersten estnischen Bruder der Bruderschaft in der Nachkriegszeit. Und Urmas erinnert sich an seine Aufnahme im Jahr 2003, an sein erstes Litare-Mal und an die Rolle, die er als Leiter des Tallinner Stadtarchivs in den 1990er Jahren spielte. Besonders eindrucksvoll schildert er die Feierlichkeiten zum 600-jährigen Jubiläum der Schwarzen Häupter im Jahr 1999 mit Ausstellungen im Rathaus von Tallinn und Festen in Bremen. Schon damals begann seine enge Verbindung zur Bruderschaft, die wenige Jahre später zu seiner eigenen Aufnahme führte. Hören Sie nun das Gespräch von Alexander Welscher mit Urmas Ulub, eine persönliche Reise durch Geschichte, Erinnerung und die lebendige Gegenwart der Bruderschaft der Schwarzen Häupter. Aufnahmetechnik Jan Tischer, Gesamtproduktion Gerd Hagmeier-Gaverus.
Ja, herzlich willkommen zur ersten Folge des Podcasts der Bruderschaft der Schwarzen Häupter zu Rewa. Mein Name ist Alexander Welscher und ich habe heute einen ganz besonderen Gast. Ich freue mich, Urmas Ulub zu begrüßen, besonderen Bruder der Schwarzen Häupter. Das ist der erste estnische Bruder der Bruderschaft. Herzlich willkommen, Urmas.
Bin gerne hier, danke.
Wir treffen uns heute am besonderen Tag, steht das Litare-Fest an. Heute Abend ist das Mal, wenn du, Urmas, dich erinnerst, dass dein wievieltes Mal ist das jetzt, dein Litare-Fest?
Mein 27. Mal, wenn ich mich nicht irre, denn ich habe heute nachgeschaut, ich bin ausgerechnet am 29. März 2003 in Bremen noch aufgenommen worden.
War das damals für dich? Das war eine Besonderheit damals.
Das hat auch eine Vorgeschichte, denn ich war ja in den 90er Jahren und schon früher eigentlich bei der Stadt Tallinn, beim Stadtarchiv angestellt, Leiter des Stadtarchivs gegen Ende der 90er Jahre. Und das Stadtarchiv verwahrt unter anderem einen Großteil des historischen Archivs der Schwarzen Häupter. 1999 wurde groß das 600-jährige Bestehen der Bruderschaft gefeiert. Und zwar sowohl in Deutschland, damals in Bremen von der Bruderschaft und hier von der Stadt Tallinn. Das alljährliche Altstadtfest stand unter dem Motto 600 Jahre Bruderschaft der Schwarzen Häupter. Zum Programm gehörte dann eine große Ausstellung im Keller des historischen Rathauses. Und natürlich waren wir da maßgeblich beteiligt. Es wurde auch ein bescheidener Bildband, ein Sammelband eigentlich, herausgegeben über die Geschichte und Schätze der Schwarzen Häupter. Und eigentlich schon vor diesem denkwürdigen Jubiläum hatte ich meine ersten Kontakte zur Bruderschaft in Deutschland. Und wir waren dann auch eigentlich, das hier in Tallinn war im Mai 99, in Bremen im März 99 waren mit einer Delegation der Stadt Tallinn auch dabei. Und ja, da irgendwie entstand dieses Interesse. Und ein paar Jahre später wurde ich dann aufgenommen, tatsächlich als Erste in der Nachkriegszeit, aber nicht als der Erste überhaupt. Da hat es doch auch früher ein paar gegeben.
Wie war das damals für dich persönlich? Was war das? Kühl.
Na, es war natürlich ein besonderes Erlebnis, diese Aufnahme und auch die ersten Jahre danach ganz, ganz besonders. Die Bruderschaft hat beschlossen, nach und nach in ihre Vaterstadt zurückzukehren. Das bedeutete dann auch neue Aufnahmen hier. Und 2003 wurde ich Mitglied und 2004 fand zum ersten Mal nach dem Zweiten Weltkrieg ein Litare-Fest wieder hier in Tallinn-Reval. Und das habe ich dann auch brav mitgestaltet, zum Teil als Schaffer oder was Ähnliches. Wir hatten den ehemaligen Staatspräsidenten Lennart Berry als Ehrengast dabei. Also auch das bleibt doch für immer in Erinnerung, dieses erste Litarefest.
Wie bist du damals aufgenommen worden? Wie war das?
Also, überaus freundlich, muss ich sagen. Denn eigentlich kommt ja niemand da auch so direkt von außen in die Bruderschaft, sondern muss da ein paar Mal als Gast dabei gewesen sein, einige zukünftige Mitbrüder gut kennen. Und wenn es so weit ist, von der ältesten Bank auch akzeptiert, dann geht es meines Wissens, dass immer so funktioniert und keiner ist abgelehnt worden, problemlos.
Und für dich war das als Historiker, der sich ja intensiv auch mit der Geschichte der Schwarzen Häupter beschäftigt hat, was Persönliches, war das ein Ziel von dir, Mitglied zu werden und Bruder zu werden?
Nee, eigentlich nicht. Erstens bin ich auch kein Historiker. Ich habe mal Germanistik studiert und lange als Archivar gearbeitet, auch mit Historikern zusammengearbeitet. Und wenn man schon dabei ist, ist man auch selber so irgendwie mittendrin. Aber Interesse schon.
Jetzt waren die Dokumente der Schwarzen Häupter im Stadtarchiv. Wie oft hast du die dann angeschaut, durchgesehen, um dich darauf vorzubereiten?
Naja, das ist ein umfangreiches, eigentlich ein zweigeteiltes Archiv. Auch eine Folge des Zweiten Weltkrieges. Ein Teil des historischen Archivs, ein Großteil ist hier geblieben. Ein anderer, kleinerer Teil wurde in Westen evakuiert und landete schließlich nach mehreren Zwischenstationen im Staatsarchiv Hamburg, wo es sich bis heute befindet.
Gleichzeitig war es aber dann auch noch, die Unterlagen des Stadtarchivs waren im Bundesarchiv in Koblenz auch dann und kamen dann Anfang, also Ende der 1990er Jahre, Oktober, glaube ich, du hattest damals ja auch schon im Stadtarchiv.
Ja, das stimmt. Ja, aber das sind so beide rechtlich gesehen zwei verschiedene Sachen, denn im Bundesarchiv, das waren die Ratsarchivalien, die Archivalien des Revaler Rats und einige weitere ältere Teilbestände. Bei den Schwarzen Häupter bestand zu dieser Zeit bereits seit 1961 die Bruderschaft der Schwarzen Häupter aus Reval als in der Bundesrepublik eingetragener Verein. Und diese nach Deutschland gelangten Archivalien der Schwarzen Häupter wurden da als Eigentum der Bruderschaft betrachtet. Und die sind dann so in Hamburg geblieben. Also aus archivischer Sicht nicht unbedingt eine sehr gute Lösung, muss ich hinzufügen.
Du wärst dafür, dass die auch wieder nach Reval, nach Tallinn zurückkommen.
Ja, in einer oder anderen Form sicher. Aber da gibt es innerhalb der Bruderschaft andere Meinungen auch.
Jetzt ist ja die Bruderschaft an sich gesamt nach Tallinn zurückgekommen. Anders jetzt als die Schwarzen Häupter in Liga, die noch weiter hinter den Bremen sitzen. Wie siehst du das aus estnischer Sicht? War das dann sozusagen der richtige Schritt, dann wieder nach Tallinn zurückzukommen?
Ich finde das schon. Ich finde, dass es ein richtiger Schritt war. Und heutzutage sieht es ja so aus, wir sind in den letzten 10, 20 Jahren so 30 bis 40 Mitglieder gewesen. Heute, ich habe jetzt nicht ganz genau zusammengezählt, ungefähr die Hälfte davon sind Esten und die andere Hälfte dann, ja, vor allem Deutsche, aber nicht nur Deutsche. Es sind auch Österreicher dabei, ein Schweizer, glaube ich. Und wiederum, die meisten Mitglieder heutzutage sind wohnhaft hier in Tallinn oder in Estland. Nicht nur Esten, sondern nicht nur estnische, sondern auch deutsche Brüder. Na, wäre die Bruderschaft jetzt in Deutschland geblieben, da können wir spekulieren. Da war es ja auch so, dass die Angehörigen der Bruderschaft bereits gegen Ende des vorigen Jahrhunderts nicht nur Nachfahren der alten Revaler Familie waren, wie das vielleicht noch in den ersten Nachkriegsjahrzehnten der Fall war. Das war eigentlich auch vor dem Krieg Es waren nicht nur Kaufleute, Kaufgesellen oder ja, mehr allgemeiner Wirtschaftsleute, sondern auch alle möglichen dabei. Bei den schwarzen Häuptern müssen wir ja beachten, dass diese Bruderschaft die einzige im mittelalterlichen Reval entstandene Vereinigung ist, die bis heute besteht. Also deshalb war auch und ist eine Grundlage da, hier die Aktivitäten fortzusetzen. Was allerdings auf der anderen Seite auch eine schwierige Aufgabe ist, wiederum im Vergleich zur Zwischenkriegszeit auch. Also damals waren es ja immerhin noch überwiegend Hauptmannssöhne aus Reval. Und das war eine jahrhundertelange Tradition von Vater zu Sohn. Und das war irgendwie eine natürliche Umwelt, wo sich jeder jeden kannte oder jede Familie, jede andere Familie kannte. Also das ist jetzt anders, was wiederum Vorteile hat, aber vielleicht auch Nachteile. Nachteile im Sinne, dass man sich vielleicht nicht so zusammengehörig findet wie die in alten Zeit. Also eigentlich kann man sagen, dass die Bruderschaft von heute im Vergleich zu früher, ganz besonders zum 19. und frühen 20. Jahrhundert, internationaler und bunter geworden ist. Denn irgendwann im Mittelalter waren anfangs ja fremde Kaufgesellen dabei. Ja. Und erst später wurde es nach und nach so eine rein baltische Reinigung. So, das war jetzt eine etwas verschwommen und.
Nein, das war sehr interessant, sehr interessant. Auch jetzt, wenn wir über die Öffnung sozusagen der schwarzen Häupter reden, die du ja angedeutet hast, das estnische Mitglieder, man muss nicht mehr, man darf verheiratet sein, muss nicht mehr ledig sein. Das geht ja auch ein bisschen die Richtung hin, dass man eben sich jetzt an die heutige Gesellschaft auch mehr anpasst. Inwieweit ist die Bruderschaft in Estland, in der Gesellschaft integriert, akzeptiert aus deiner Sicht? Wie schätzt du das ein?
Relativ wenig wahrgenommen, muss ich sagen. Und für die Bruderschaft ist es doch nicht leicht, auch hier sozusagen neu zu erfinden. Und also, wenn wir wiederum zurückdenken an die früheren Jahrhunderte und Jahrzehnte noch vor dem Krieg. Also die hatten, wie war die Bruderschaft damals? Also wie gesagt, enge Beziehungen der hiesigen Familien zueinander, ein prächtiges Auto, wertvolle Schätze in diesem Haus drin. Und also jeder kannte also die schwarzen Häupter, also als Bezeichnung, als Name war das sicher so sehr wohl bekannt. Ohne dass sie da was Besonderes, was Außerordentliches nach außen gemacht hätten. Gut, also im Mittelalter und in der Frühneuzeit hatten die eine berittene Kompanie als Ehrenwache der Stadt. Die hatte auch mal während des Livländischen Krieges an den Kampfhandlungen hier bei Reval teilgenommen. Dann wurde gegen Ende des 18. Jahrhunderts die Feuerwehrkolonne der Schwarzen Häupter gegründet und erst 1936 aufgelöst. Aber dann in den letzten Jahrzehnten war das immer stärker so ein schöner Herrenclub. Obwohl im Schragen, das ist die Satzung, Förderung kaufmännischer Interessen, im Klartext drin steht, Weiter- und Fortbildung, Unterstützung von kulturellen Aktivitäten. Also nach außen geschah damals auch relativ wenig. Also es waren regelmäßige, gut besuchte Zusammenkünfte. Heutzutage gibt es mit diesen alleine deswegen Probleme, weil der Lebensrhythmus und das Tempo andere sind. Dienstreisen, volle Tage und oft auf Wochenenden bei den Mitgliedern. Also es sind ja immerhin, was auch richtig und wichtig ist, überwiegend so Kaufleute, Wirtschaftsleute im weiteren Sinne, die oft unterwegs sind.
Mir ist einfacher, wenn es gibt ja die Diskussionen über die Restitution des Schwarzen Haus, wenn man das wieder als Sammelstelle, quasi als Ort hätte, an dem man sich dann regelmäßig zusammentreffen kann, dass es im eigenen Besitz ist, es nutzen kann und auch eben Aktivität zu entfalten, um auch eine größere Bevölkerung dann.
Ja, sicher wäre das ein Stützpunkt ein symbolträchtiges Domizil für die Bruderschaft ohnehin. Aber ich glaube, über diese Restitutionsgeschichte ist so ziemlich alles geschrieben und gesprochen worden, und die Sache ist ja noch offen. Also wie das nun ausgehen wird, ob in den letzten Monaten, wird es noch länger dauern. Und für die Öffentlichkeit hat diese Restitution schon immer eher als problematisch angesehen. Das wertvolle Haus, das für allgemeine Zwecke genutzt worden ist und genutzt wird, obwohl die Bruderschaft auch ganz offiziell bestätigt hat, dass es bei diesen kulturellen Aktivitäten bleiben wird, auch im Falle der Restitution. Aber das ist so eine Geschichte. Ich kann mir auch schwer vorstellen, dass das Haus, weiß nicht, umgebaut oder umfunktioniert oder einfach verkauft werden könnte.
Woran liegt es konkret? Es gibt einen neuen Bürgermeister seit einiger Zeit. Gespräche laufen, soweit ich weiß. Sieht man da ein bisschen Bewegung in der Sache?
Ja, da muss man direkt diejenigen Brüder fragen, die jetzt da federführend sind von der Bruderschaft. Ich kann dazu kaum was momentan sagen, wie die neueste Lage ist. Also in den letzten Wochen, auch in den letzten Monaten, haben wir da auch nichts Neues gehört.
Aber aus deiner Sicht klar ist, das Haus muss an die Bruderschaft wieder zurückgegeben werden. Und du würdest dann auch aus Sicht dann eines Stadtarchivars.
Ich bin ja nicht mehr bei der Stadt und war auch lange Zeit weg aus Tallinn. Aber selbstverständlich, als Mitglied der Bruderschaft bin ich grundsätzlich sehr dafür.
Wäre ja auch eine historische Gerechtigkeit.
Naja.
Wenn wir nochmal über Tätigkeit im Stadtarchiv reden, wie war es damals? Hattest ja in der Sowjetzeit dann da die Stadtarchive verwaltet, dann auch in den 1990ern. Ich hatte es vorhin nochmal nachgelesen, dass die Rückgabe der Unterlagen Ende 1990 im Oktober, da warst du stellvertretender Leiter damals des Stadtarchivs. Wie war das damals? Welches Gefühl hatte man da, als dann diese Unterlagen, die ja lange in Deutschland dann lagen, endlich wieder nach Reval-Hallin zurückkamen?
Na, das war eine sehr große Freude. Ich kann mich noch erinnern, als diese LKWs mit den Archivalien da unweit in der Tollstraße hier am Rande der Altstadt standen und ausgeladen wurden, die Sachen, wie sie dann nach und nach in die Magazinräume kamen und die Benutzer, die Forscher und andere den Zugang hatten. Das war ja auch eine Bedingung, der freie Zugang an die Archivalien. Das war ein wirklich freudiges Ereignis.
Hast du dann danach intensiv mit den Unterlagen beschäftigt?
Ja, das ist ja eines, eben dieses alte Ratsarchiv, aber auch die Archive der Gilden und andere. Eines der wertvollsten in Nordeuropa. Und es sind vor allen Dingen in vor allen Dingen Medievisten und Forscher der Frühneuzeit, die sich intensiv mit diesen Dokumenten beschäftigen. Also es ist auch sehr vieles publiziert worden in den, ja, vor allen Dingen in den 2000er Jahren. Das Stadtarchiv hat vor ein paar Jahren eine vierbändige Geschichte der Stadt editiert. Also das ist wirklich eine äußerst wertvolle und viel benutztes Archiv.
Jetzt sind wir in der Handelskammer. Ich musste dann auch noch munzeln, als ich es nachgelesen hatte. Du bist ja dann eine kurze Zeit in einer Episode weg vom Stadtarchiv ins Außenministerium. Da gearbeitet, auch Richtung Deutschland. Wie kam es dazu? Was war da die Motivation deinerseits?
Ja, das war nun wirklich eine sehr kurze Zeit, ein paar Monate, und hing auch mit der Vorbereitung des Besuchs des damaligen estnischen Außenministers nach Bonn und Hamburg zusammen. Ich habe das wirklich als eine kurze Episode selber betrachtet. Wäre ich da geblieben, naja, das kann jeder oder fast jeder über die eine oder andere Lebensstation hinterher sagen. Aber nein, damals hatte ich auch, als ich hinging, keine Absicht, dort zu bleiben. Sicher war eine spannende Zeit, sind ja auch einige Menschen noch nach wie vor im Auswärtigen Dienst, die damals angefangen haben. Aber naja, dabei ist es geblieben. Und mehr über diesen Aufenthalt im Außenministerium kann ich eigentlich so nicht sagen. Von 2008 bis 2022 war ich dann als Übersetzer bei der Europäischen Union tätig. Wiederum was anderes, also uns, und auf eine andere Art und Weise interessant.
Was war das interessanteste Erlebnis, das du dann hattest als Übersetzer?
Übersetzung, ja, das Leben und die Arbeit eines Übersetzers von außen gesehen ist nicht so furchtbar spannend. Also diese Erfahrung überhaupt so in diesem großen Anwesen drin zu sein, ziemlich weit weg von zu Hause, aber doch mittendrin bei meinen Landsleuten. Das waren auch spannende Jahre, weil man da in Mittel- und Westeuropa reisen konnte in der Freizeit. Auf der anderen Seite, so heutzutage fangen ja viele junge Menschen bei ihren Suchen bei solchen Sachen an. Für mich und meine Kolleginnen und Kollegen da in Brüssel war das aus verständlichen Gründen in jungen Jahren nicht möglich.
Aber das war dann für dich auch nochmal ein Anreiz, eine Motivation, das zu tun.
Ja.
Also war nochmal, ich fange nochmal was Neues komplett von vorne.
Ja.
Du hattest gerade erwähnt, das war früher nicht möglich in der Sowjetzeit. Wie war es damals in deiner Arbeit dann während der Sowjetzeit? Hast du da dich aktiv mit dem Archiv beschäftigt? Was waren da die Themen? Wie konntest du da tief einsteigen in verschiedene Dokumente, oder war da der Zugang dich auch schon beschränkt?
Ja, also alles, was in unserem Archiv, im Stadtarchiv drin war und verwahrt wurde, war den Archivaren, den Mitarbeitern ohne weiteres zugänglich.
Es gab keinerlei Beschränkungen, nur von außen.
Naja, also was man mit diesen Sachen machen konnte und wie vieles oder wie wenig damals publiziert, editiert werden konnte, ist ein anderes.
Aber du konntest es dann sozusagen schon lesen für dich und
ja.
Dich rein vertiefen in Themen, die dich interessiert haben. Wie kamst du dann zu den Schwarzhäuptern? Wie hat das Thema dich dann gepackt, sozusagen damals?
Schwarzenhäupter, ja, wie gesagt, also dieses denkwürdige Datum, 600 Jahre. Und
das ist ja vorher schon auch.
Ja, dazu. Also Vorbereitungen und auch für diesen kleinen Sammelband. Also da
War es schwer, da was zu finden, oder war?
Ja, ist sicher nicht. Also das, die schwarzen Häupter, das ist ja auch ein Thema für die Forscher gewesen seit dem 19. Jahrhundert. Ich halte mich für keinen richtigen Forscher.
Wollen wir das? Verfasst. Sehr lesenswertes Buch.
Naja. Naja.
Aber was könnte man jetzt, wir haben das Buch ist jetzt ja auch schon 99, 25 Jahre her, wenn man zurückdenkt seitdem, was hat sich verändert bei den Schwarzen Häuptern, in was, wenn jetzt das Buch nochmal rausgeben würde, in der Neuauflage, ein neues Kapitel stehen aus deiner Sicht, was müsste da rein?
Naja, also kurz über die letzten 20, 25 Jahre. Ein Kapitelchen käme sicher dazu.
Was wäre dann der Höhepunkt dieses Kapitels? Was wäre dann das herausragendste Ereignis in den letzten 20 Jahren aus deiner Sicht?
Das kann ich nicht so prompt nennen. Also es, wie gesagt, für mich am beeindruckendsten waren die Jahre 2003 oder wenn wir bei 99 anfangen bis so 2006, 2008.
Was müsste aus deiner Sicht geschehen, damit, wir hatten es ja diskutiert, die gesellschaftliche Stellung der Schwarzhäupter, Vorbehalte in der Bevölkerung auch gegenüber der Restitution, der Rückgabe. Was müsste man tun? Was kann man tun, um eben die Bruderschaft wieder mehr ins öffentliche Bewusstsein zu bekommen?
Ja, das müsste jetzt innerhalb der Bruderschaft wieder neu diskutiert werden. Das ist eine wichtige Frage, auf die ich keine gute Antwort habe. Naja, eigentlich, wie gesagt, die meisten Mitglieder sind jetzt wieder hier in dieser Stadt, in Tallinn ansässig, aber doch so zu einem großen Wurf ist es bisher nicht gekommen. Und was alles dafür gemacht werden kann und soll, naja, wie gesagt, wir müssen darüber diskutieren.
Und es vielleicht noch weiter öffnen, die Bruderschaft.
Ja.
Das ist ja eines, du meintest ja am Anfang dann auch die Bruderschaft von Kaufleuten gegründet worden. Jetzt ist es ein bisschen auch weiter geöffnet worden auch. Inwieweit kann oder sollte dann jetzt auch wieder Richtung Deutschland mehr gearbeitet werden, um dort vielleicht dann noch neue Mitglieder zu gewinnen?
Es kommen ja auch langsam, oder das hat eigentlich nie aufgehört, neue Mitglieder aus Deutschland. Das ist kein Problem.
Was ist deren Motivation? Ist es, wie du vorhin meintest, eben ist die Familien, ist historisch bedingt, dass die Mitglieder oder die Brüder dann aus Deutschland in der Bruderschaft engagieren? Oder hat es dann auch wie?
Ich glaube doch mehr ein allgemeines Interesse für diese Stadt. Es sind nicht unbedingt welche familiären Zusammenhänge oder Beziehungen.
Wie würdest du jetzt dann sehen, sozusagen Kaufleute, die Investitionsneigung auch? Merkt man, dass die Brüder auch investieren wollen in Estland, dass sie es als sicheres Investitionsland sehen?
Da kannst du irgendwann in absehbarer Zeit diejenigen direkt fragen.
Aber diskutiert ihr über sowas? Jetzt auch generell, also wenn wir jetzt über die geopolitische Lage reden.
Naja, also es sind so Gespräche am Rande zu allen möglichen Themen.
Vielen Dank.
Gern geschehen.
Unser erster Podcast. Vielen Dank an Olmas Olub.